Plandemic 2 – Indoktrination. Ein Dokumentarfilm von Mickey Willis.
Am 18. August 2020 veröffentlichte der Filmemacher Mickey Willis seinen neuen Dokumentarfilm namens Plandemic Teil 2 – Indoctrination auf zensurfreien Kanälen wie ISE Media, gegründet von Ben Swan, und Freedom Platform TV, gegründet von Brian Rose von London Real. Im Gegensatz dazu zensieren YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo sowie weitere Plattformen alle Plandemic-Videos von Mickey Willis stark. KlarTV veröffentlichte vor einigen Monaten bereits sein erstes Video, in welchem er Dr. Judy Mikovits interviewte. Heute strahlen wir für Sie auch seinen neuen Dokumentarfilm aus. Nehmen Sie sich die Zeit, diesen von Mickey Willis wie folgt beschriebenen investigativen Dokumentarfilm anzusehen und überall weiter zu verbreiten. Von der sorgfältigen Arbeit des Dr. David E. Martin geleitet verfolgt der Film Plandemic Teil 2 – Indoctrination eine 3 Jahrzehnte andauernde Spur des Geldes, welche direkt zu den Hauptakteuren hinter der Covid-19-Pandemie führt. Plandemic Teil 2 zeigt die Verbindung zwischen allen Formen der Medien, der Medizinindustrie, der Politik und der Finanzindustrie auf, mit dem Ziel, die großen Interessenskonflikte der Entscheidungsträger, welche uns derzeit durch die Krise managen, zu entlarven.
Im Namen unseres Zentrums und unserer Partner, dem Weltwirtschaftsforum und der Bill und Melinda Gates Foundation, möchte ich unser Publikum hier in New York sowie unser größeres virtuelles Publikum, welches online heute teilnimmt, herzlich begrüßen. Das Event Tier One-Szenario ist fiktional. Das heutige Szenario simuliert die Treffen einer Gruppe verschiedener Interessenvertreter, genannt Pandemie-Notfallausschuss.
Es sieht so aus, als stehen wir am Beginn einer gefährlichen Pandemie und es entstehen Probleme, die nur durch die Zusammenarbeit von globalen Unternehmen und Regierungen gelöst werden können.
Es gibt Verschwörungstheorien, die sagen, Pharmaunternehmen oder die UN haben es potenziell selber zum eigenen Vorteil freigesetzt.
Vielleicht ist dies die Zeit für uns, einige Schauprozesse durchzuführen, wo wir in der Lage sind, einige schlechte Schauspieler hervorzuholen und es dann den Gerichten überlassen, zu entscheiden, ob diese Fake News verbreitet haben.
Ein neuer Coronavirus. Infizierte Personen bekamen eine Atemwegserkrankung mit Symptomen von leichten Anzeichen, von Erkältung bis schwerer Lungenentzündung.
Es besteht eine erhöhte Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung wie N95-Masken und Handschuhen. Die Menschen überrennen die Krankenhäuser. Die Menschen meiden öffentliche Plätze aus Angst vor Ansteckung und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der öffentlichen Gesundheitsbehörden. Ein US-Umfrageinstitut hat die Erwartungen der Öffentlichkeit für einen Impfstoff erfragt. 65% wollen den Impfstoff nehmen, auch wenn er experimentell ist.
Ich bin nicht optimistisch, rechtzeitig einen Impfstoff für diese Pandemie zu haben.
Mit genügend Geld und politischem Willen ist alles möglich.
Strafen wurden gegen gefährliche Falschmeldungen eingeführt, inklusive Haft.
Wenn die Lösung ist, Informationen zu kontrollieren und den Zugang zu ihr zu reduzieren, denke ich, ist das die richtige Wahl.
Was sind die Risiken und Vorteile, von der Arbeit zu Hause zu bleiben? Natürlich müssen wir Leben retten, aber wir können uns keine schwerwiegenden Eingriffe erlauben, die die Wirtschaft erwürgen.
Die Welt sieht große Proteste, zum Teil Aufstände, die zu gewaltsamen Niederschlagungen in einigen Ländern geführt haben, sogar zu Kriegsrecht. Die Menschen haben das Vertrauen in die Regierungen verloren. Ökonomen sagen, die ökonomischen Folgen der Pandemie werden Jahre andauern. Die gesellschaftlichen Folgen, Verlust des Vertrauens in die Regierung, Misstrauen gegenüber Nachrichten und der Einbruch des sozialen Zusammenhalts könnten noch länger anhalten. Wir müssen uns fragen, musste das so schlimm sein?
Am 4. Mai 2020 veröffentlichte ich als Teil einer dokumentarischen Serie namens Plandemic ein Interview mit der Wissenschafts-Whistleblowerin Dr. Judy Mikovits. Das Interview bekam erheblichen Gegenwind wegen angeblicher Verbreitung gefährlicher Verschwörungstheorien, wie es die Medien behaupten. Als Vater und langjähriger Medienproduzent ist es undenkbar, dass ich in einer derart angespannten Zeit wie jetzt schädliche Informationen verbreiten würde. Ich kannte Dr. Judy schon 2 Jahre lang, bevor ich das Interview filmte. Ich las ihr Buch, recherchierte und validierte ihre Darstellung in aller Gründlichkeit, nachdem ich ihre Rechtsbeistände interviewt hatte, sowie auch frühere Kollegen und Leute, die sie seit Jahrzehnten kannten, kann ich eines fraglos feststellen. Judy Mikovits ist eine der ehrlichsten, fürsorglichsten und mutigsten Frauen, die ich kenne. Warum würden dann die mächtigsten Gewalten von Big Tech, der Politik, den Medien und der Medizin dermaßen extreme Maßnahmen ergreifen, um ihre Stimme weltweit auszuschalten? Und warum haben all die Analysten so viel Mühe und Sendezeit aufgewandt, um Dr. Judys Charakter zu verunglimpfen, während sie absolut wahre Enthüllungen zu Patenten, Interessenkonflikten und der tödlichen Korruption, die unsere globalen Gesundheitsorganisationen durchzieht, vermeiden? Um diesen und vielen anderen Fragestellungen auf den Grund zu gehen, brachte ich die letzten Wochen damit zu, erstrangige Gelehrte aus aller Welt zu interviewen, unter ihnen führende Ärzte, profilierte Wissenschaftler und Nobelpreisträger. Ich führte auch ein Folgeinterview mit Dr. Judy und gab ihr Gelegenheit, ihren Kritikern zu antworten. Sie können das volle Interview auf der Plandemic-Webseite ansehen. Wenn Sie schon mal da sind, verpassen Sie nicht, in das Kaninchenloch einzutauchen, wo Sie zusätzliche Videos, Dokumente und wissenschaftliche Studien finden, welche die Aussagen und Perspektiven in der Plandemic-Serie stützen. Es folgen nun einige Highlights aus meinem Folgeinterview mit Dr. Judy. Was sagen Sie den Leuten, welche versuchten, ihre Beteiligung bei HIV zu minimieren, indem diese sagten, sie wären am untersten Ende des Wissensstandes als 13. Autor einer 13 Mitglieder umfassenden Gruppe von Wissenschaftlern?
Also, der 13. Autor ist der erfahrenste, das bedeutet der wichtigste Autor.
Warum ließen Sie Ihren eigenen XMRV-Artikel zurückziehen?
Der Artikel wurde de facto zwangsentfernt. Ich wurde derweil tatsächlich im Gefängnis festgehalten.
Sie haben mir erzählt, Sie hatten finanziell lukrative Angebote, um still zu bleiben.
Wenn man einfach sagt, man habe einen Fehler gemacht und verspricht, niemals noch einen Ton zu dem Thema von sich zu geben, dann kann man alles behalten, kriegt alle finanziellen Beihilfen, man kriegt alles zurück. Millionen Dollars für Publikationen und Forschung. Mein Anwalt sagte, das sei das beste Angebot, das ich kriegen würde. Ich erwiderte, Sie verstehen mich nicht. Ich brauche kein Angebot. Ich habe schon alles verloren. Wenn ich dachte, nur ein Kind oder eine Großmutter würde verletzt oder getötet, weil ich etwas nicht gemacht habe, das hätte mein Leben, wie ich es kannte, beendet. Es gibt keine Summe, die man mir zahlen könnte, um das zu vertuschen. Ich werde nie aufhören, die Wahrheit zu sagen.
Ich bin der Entwickler der linguistischen Genomik, die die erste Plattform war, auf der man die Absicht der Kommunikation bestimmen konnte und nicht allein das buchstäbliche Artefakt der Kommunikation. Aber wir haben diese Technologie auch für eine Reihe anderer Anwendungen im Verteidigungs- und Nachrichtendienst sowie im Finanzwesen eingesetzt. Und vor allem war mein Unternehmen in den frühen 2000er Jahren dafür verantwortlich, einen der damals größten Steuerbetrugsfälle in der Geschichte der USA zur Strecke zu bringen. Wir führen eine Reihe von Ermittlungen gegen jeden Einzelnen, jede Organisation und jedes Unternehmen durch, die in irgendetwas verwickelt sind, das entweder die Grenze zu biologischen und chemischen Waffen verwischt oder diese Grenze überschreitet. Und das in 168 Ländern. In 1999 gab es 1 Million Patente, die von IBM digitalisiert wurden. Und diese 1 Million Patente waren das erste Mal, dass menschliche Innovation in ein elektronisches, digital durchsuchbares Format gebracht wurde. Wir nahmen diese Informationen und machten eine sehr einfache Übung mit unserer linguistischen Genomiktechnologie, bei der ich mit Schrecken festgestellt habe, dass etwa 1/3 aller in den Vereinigten Staaten angemeldeten Patente funktionale Fälschungen waren. Das bedeutet, dass sie zwar linguistische Variationen hatten, die aber tatsächlich dasselbe Thema behandelten. In 1999 begannen Patente auf das Coronavirus aufzutauchen. Und das war der Eingang zum Kaninchenbau.
March 2003. Panic grips Hong Kong as a deadly new virus sweeps through the city.
In 2003 sah die CDC die Möglichkeit einer Goldgrube. Und das war der Coronavirus-Ausbruch, der sich in Asien ereignete. Sie erkannten, dass ein Virus, von dem sie wussten, dass er leicht manipulierbar ist, sehr wertvoll ist. Und 2003 suchten sie Wege, es zu patentieren. Und sie stellten sicher, dass sie die Eigentumsrechte an der Krankheit, an dem Virus, an seinem Nachweis und seiner gesamten Messung kontrollierten.
We know
Wir wissen, dass Anthony Fauci, dass Ralph Baric, dass die CDC und die ganze Liste von Leuten, die als Erfinder des Coronavirus anerkannt werden wollten, die zentrale Drehscheibe dieser Geschichte waren. Von 2003 bis 2018 kontrollierten sie 100% des Geldflusses, der das Imperium um den Industriekomplex des Coronavirus aufbaute.
The World Health Organization has officially named the new coronavirus.
Wir wissen, dass die Coronavirus-Manipulation in 1999 mit Dr. Ralph Baric begann. Ralph Baric ist der Forscher an der University of North Carolina, Chapel Hill, der für seine Coronavirus-Chimärenforschung berühmt ist. In 2002 wurde anerkannt, dass das Coronavirus als ausnutzbarer Mechanismus für Gutes und Schlechtes angesehen wurde. Am 25. April 2003 meldete die US-amerikanische Seuchenbehörde, CDC, ein Patent auf das auf den Menschen übertragbare Coronavirus an. Gemäß 35 US Code Section 101 darf aber die Natur nicht patentiert werden. Entweder wurde das SARS-Coronavirus hergestellt, sodass ein Patent darauf legal war, oder es war natürlich, was ein Patent darauf illegal macht. Wenn es hergestellt wurde, war es ein Verstoß gegen die Verträge und Gesetze über biologische und chemische Waffen. Wenn es sich um ein natürliches Virus handelt, dann war die Patentierung illegal. Egal wie man es nimmt, beides ist illegal. Im Frühling 2007 reichte die CDC eine Anfrage beim Patentamt ein, um ihre Anwendung vertraulich und privat zu halten. Sie haben tatsächlich nicht nur das Virus patentiert, sondern auch dessen Nachweis und ein Kit zur Messung des Virus. Aufgrund dieses CDC-Patents konnten sie kontrollieren, wer autorisiert wurde, unabhängige Untersuchungen zum Coronavirus durchzuführen und wer nicht. Sie können sich das Virus nicht ansehen, sie können es nicht messen, sie können kein Testkit dafür entwickeln. Und indem sie letztendlich die Patente erhielten, die jeden davon abhielten, es zu benutzen, hatten sie die Mittel, sie hatten das Motiv und vor allem den finanziellen Gewinn, das Coronavirus von einem Krankheitserreger in Profit zu verwandeln.
Die Entwicklung und der Besitz eines Coronavirus-Impfstoffs ist zu einem biotechnologischen Wettrüsten mit politischem Unterton geworden.
Dieser Impfstoff-Goldrausch fängt an, mich zu beunruhigen. Goldrausch? Lassen Sie uns das nicht vergessen.
Und so ist irgendwo zwischen 2012 und 2013 etwas passiert. Die Bundesfinanzierung für Forschung, die in Harvard, Emory, University North Carolina Chapel Hill investiert wurde, ist plötzlich durch irgendetwas beeinträchtigt worden, was am NIH geschah. Wo das NIH diesen kleinen Moment an der Klarheit bekam und sagte, wir glauben, dass was wir tun, falsch ist. Und in 2013 sagte das NIH, dass die Funktionsforschung am Coronavirus eingestellt werden sollte. Das Nationale Gesundheitsinstitut hatte einen moralischen, einen sozialen oder möglicherweise einen rechtlichen Grund, Einwände gegen die Forschung zu erheben. Aber in den Briefen, die an die Forscher geschickt wurden, hieß es im Wesentlichen, Sie erhalten eine Mitteilung, in der wir Ihnen jetzt sagen, dass Sie aufhören sollen. Und jetzt werden wir Ihnen unten erklären, was aufhören bedeutet. Machen Sie weiter. Aber wenn es in 2014 und 2015 dann heikel wird, was tun Sie dann? Sie bringen die Forschung außer Landes. Sie finanzieren das Wuhan-Institut für Virologie, um die Dinge zu tun, die sich in Bezug auf Moral und Legalität etwas heikel anhören. Aber machen Sie es auf direktem Weg? Nein, Sie lassen das Geld durch eine Reihe von Deckorganisationen laufen, um es so aussehen zu lassen, als wäre Ihre Finanzierung eine US-Operation, die dann einen Untervertrag mit dem Wuhan-Institut für Virologie abschließt. Die USA könnten sagen, China hat es getan. China könnte sagen, die USA hat es getan. Und das Coole daran ist, dass beide fast die Wahrheit sagen.
Wo kam das Coronavirus her? Es gab eine neue Untersuchung zu seinem Ursprung. US-Geheimdienstbeamte sagten NBC News, dass sie untersuchen, ob das Virus durch einen Unfall aus einem chinesischen Labor kam.
Chinesische Regierungsbeamte wehren sich gegen die US-Behauptung am Donnerstag und twittern, dass womöglich die US-Armee die Epidemie nach Wuhan brachte.
Ich war die erste Person weltweit, die auf eine Epidemie schaute, ihre Eigenschaften studierte und nachwies, dass es sich dabei um biologische Kriegsführung handelte und kein natürliches Ereignis war. Das veröffentlichte ich vor 28 Jahren. Zu Beginn dieser Pandemie glaubte ich nicht, dass das Coronavirus ein Naturphänomen war und von Fledermäusen kam. Ich war überzeugt, dass dies ein laborentwickelter Organismus ist. Es folgten Hunderte von geleakten Nachrichten aus hochgradig abgeschirmten Laboratorien, welche krankmachende Coronaviren und andere potenziell tödliche Organismen erforschen. Ich hatte mich speziell interessiert für eine Veröffentlichung in Nature Medicine, verfasst von 5 Wissenschaftlern, welche behaupteten, es handelte sich um eine Naturerscheinung und nicht um ein Laborprodukt. Aber deren Argumente hielten einer Prüfung nicht stand, ergaben wissenschaftlich wenig Sinn. Jedoch begannen allerlei sehr wichtige Leute, das nachzuplappern, was in dieser Veröffentlichung stand. Das brachte mich zum Grübeln. Warum setzen diese Leute ihren Ruf aufs Spiel, wenn das ganz offensichtlich unlogisch und unbegründet ist? Irgendjemand muss also diese Leute veranlasst haben, diese Behauptungen zu veröffentlichen, und irgendjemand muss anderen gesagt haben, dass diese sagen sollen, es sei ein toller wissenschaftlicher Beitrag.
Sie wurden wie folgt zitiert. Dies war eine sorgfältige Arbeit, welche professionell ausgeführt wurde.
Es könnte von einem hochgradigen Experten in molekularer Biologie gemacht worden sein.
Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire?
Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences.
Mais dans quel
Alors,
but?
Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout.
Das Problem mit alledem ist, dass die Beweise direkt vor unserer Nase sind. Wenn wir mit Beweisen konfrontiert werden, bekommen wir aber gesagt, dass Faktenchecker irgendwie darüber stehen.
Die Geschwindigkeit unserer modernen Welt verunmöglicht es der arbeitenden Bevölkerung beinahe, die Ereignisse und Verordnungen zu recherchieren, welche ihren Lebenswandel bestimmen. Wenn man Antworten zu dringlichsten Fragen des Lebens sucht, wohin geht man zuerst? Google. Thema eingeben und los. Schon kommt's. Nur das, was sie uns sehen lassen wollen. In der heutigen Kultur des Copy-Paste-Journalismus ist es üblich, dass hunderte unterschiedlicher Nachrichtenkanäle den exakt identischen Bericht zeigen. Das ist nicht das Resultat von Faulheit, sondern es ist Absicht. Wenn wir identische Schlagzeilen auf scheinbar nicht miteinander verbundenen Plattformen lesen, dann kommt der logische Teil unseres Gehirns zum Schluss, dass das ja wahr sein muss. Die Illusion, dass zahlreiche Nachrichtenquellen zur selben Schlussfolgerung gelangten, flößt uns Vertrauen ein, das auserwählte Narrativ zu verbreiten, und eben damit werden wir zu den nichtsahnenden Förderern von Propaganda. Suchmaschinen sind der heilige Gral für die, die versuchen, das Narrativ zu kontrollieren.
Google ist, was die Kontrolle über das Leben der Menschen angeht, schon jetzt mächtiger als fast jede Regierung auf der Welt.
Als die einflussreichste Suchmaschine auf der Welt durch ihre unglaubliche Reichweite hat sie mehr Macht, US-Wahlen zu beeinflussen als jede fremde Nation.
Sie haben vor diesem Komitee ausgesagt. Sie haben gesagt, dass Google, Facebook, Twitter und Big Tech in vergangenen Wahlen bis zu 15 Millionen Stimmen manipulieren konnten.
Und die Methoden, die sie anwenden, sind unsichtbar. Sie sind unterschwellig. Sie sind machtvoller als fast jeder Effekt, den ich je in den Verhaltenswissenschaften gesehen habe. Und ich bin seit 40 Jahren in den Verhaltenswissenschaften tätig.
Die Schwarzlisten sind etwas, was nach Aussagen von Google nicht existiert. Und sie haben das unter Eid ausgesagt. Ich habe mich als Entwickler in Googles interner Suchmaschine auf die Suche gemacht und ratet mal, was ich gefunden habe. Sie haben Begriffe wie Krebstherapien auf eine Schwarzliste eingetragen. Warum entscheidet Google, wonach Menschen suchen können und wonach nicht?
Was einst ein effizientes Werkzeug zur Navigation in der Welt der Informationen war, ist nun ein Netzwerk für globale Überwachung, Datensammlung und Gesellschaftsgestaltung. Jetzt lasst uns einen Blick auf einige der meistgenutzten Faktenchecker werfen, begonnen mit Snopes. Das Ehepaar David und Barbara Mickerson haben Snopes.com 1995 gegründet. Sie haben keinen journalistischen Hintergrund oder eine derartige Ausbildung. Sie haben dieses Faktencheck-Imperium aufgebaut, indem sie Google als Hauptverifizierungsquelle nutzten. Die Mickersons haben sich 2015 scheiden lassen. Barbara hat David verklagt, weil dieser Geld veruntreut habe, welches er für Prostituierte und die Flitterwochen mit seiner neuen Frau ausgegeben haben soll, die als Begleitdame in Las Vegas gearbeitet hat, bevor sie bei Snopes angefangen hat. In 2017 haben Mickelsons neue Businesspartner ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet, in dem sie ihm Betrug und Geldveruntreuung vorwerfen. Snopes gibt vor, die Adresse im Internet zu sein, bei der man erkennt, was wahr ist und was absoluter Nonsens ist. Doch ein Blick auf ihre Geschichte des faktenfreien Prüfens lässt Snopes in einem ganz anderen Licht erscheinen. Als Dr. Mikowitz sagte, sie wurde ohne Haftbefehl verhaftet und ohne Urteil inhaftiert, stufte Snopes ihre Aussage als falsch ein. Hätten sie sich bequemt, die Verhaftungsdokumente durchzuschauen, hätten sie gesehen, dass weder ein Haftbefehl noch Unterschriften vorlagen, um eine Anklage zu rechtfertigen. Ein Fakt, den ich von Mitgliedern aus Dr. Mikowitz' Anwaltsteam bestätigt bekam. Gab es einen Durchsuchungsbefehl?
Nein.
Wurde sie angeklagt?
100% richtig. Judy wurde nie strafrechtlich angeklagt.
Facebooks Faktenchecker PolitiFact ist im Besitz des Poynter Institutes, welches erhebliche Zuwendungen von Alliierten der Pharma erhalten hat, wie Google und der Bill & Melinda Gates Foundation. Wie Snopes hat PolitiFact eine Geschichte in der Irreführung der Öffentlichkeit. Ende Januar 2019 eiferten PolitiFact, Snopes und factcheck.org darum, die Vorstellung zu eliminieren, dass das Coronavirus und seine Therapien patentiert seien. Sie bezogen nur 3 der 4.452 öffentlich zugänglichen Patente in ihre Betrachtung ein. Betrachtet man alle, wird ohne jeden Zweifel klar, dass SARS-Coronaviren, Diagnostik und Therapie sehr weitläufig von privat und von öffentlicher Hand patentiert sind.
Facebooks Gründer hat der WHO versprochen, falsche Aussagen zu entfernen und ausbeuterische Werbung zu blockieren. Facebook arbeitet mit der WHO und mit dem NHS zusammen. Darum haben die quasi eine Hotline zu diesen offiziellen Quellen.
Wikipedia ist das gebräuchlichste Medium zur Informationsvermittlung über Menschen, Orte und Dinge. Sogar Amazons allwissende Alexa beruft sich auf diese digitale Enzyklopädie.
Alexa, wer ist Dr. Judy Mikowitz? Laut Wikipedia ist Judy Ann Mikowitz eine ehemalige amerikanische Wissenschaftlerin, die für ihre diskreditierten medizinischen Behauptungen bekannt ist. Sie wurde als Anti-Impfaktivistin beschrieben, als Verbreiterin von Verschwörungstheorien bezeichnet und wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens angeklagt.
Wikipedia wird von der Wikimedia Foundation unterstützt, einer gemeinnützigen Dachorganisation mit einer langen Geschichte politisch gebundener Geldgeber. Viele sind genannt, viele sind anonym. Was genau erhält ein Wikipedia-Spender im Gegenzug für seine Großzügigkeit? Was als unvoreingenommene Open-Source-Plattform begann, wird nun zu einer Waffe, um die Arbeit und den Ruf von jedem zu untergraben, der als Bedrohung für seine Interessenvertreter angesehen wird. Und sobald sie jemanden verleumdet haben, sperren sie einen von Korrekturen an der eigenen Biografie aus. Die meisten unabhängigen Faktenchecker sind weder unabhängig noch sachlich. Einfach gesagt, ihre Funktion ist es, die politische Ausrichtung vorzugeben.
Und so haben sie beschlossen, dass es ein bewilligtes Narrativ gibt. Wenn etwas mit den öffentlichen Verlautbarungen der CDC und wenn etwas mit den öffentlichen Verlautbarungen der Weltgesundheitsorganisation übereinstimmt, wird davon ausgegangen, dass es korrekt ist. Ich muss viele Amerikaner nicht daran erinnern, dass das CDC dasjenige war, das sagte, dass sie DDT in ihren Häusern verwenden sollten.
Es ist absolut unschädlich für Mensch und Tier. Merken Sie sich den Namen DDT.
Im wissenschaftlichen Gremium berichteten sie, dass die Pestizide in der Tat eine große Bedrohung für die Menschheit darstellen könnten.
Erinnern Sie sich an die Angst vor der Schweinegrippe im Jahr 1976. Das war das Jahr, in dem die US-Regierung uns sagte, die Schweinegrippe könne sich als tödlich erweisen. Und Washington beschloss, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind im Land eine Spritze bekommen sollte, um einen landesweiten Ausbruch, eine Pandemie zu verhindern. 46 Millionen von uns haben gehorsam die Spritze genommen.
Ist jemals jemand zu Ihnen gekommen und hat gesagt, es besteht die Möglichkeit neurologischer Schäden, wenn Sie in ein Massenimpfungsprogramm kommen? Niemand kam jemals zu Ihnen?
Ich kann nicht glauben, dass Sie sagen würden, Sie wüssten nicht, dass es neurologische Erkrankungen im Zusammenhang mit der Grippeimpfung gibt. Das ist einfach nicht wahr. Wir wussten das.
Das heißt, er lügt? Und warum führt dieser Bericht Ihrer eigenen Agentur neurologische Komplikationen als mögliche Folgen auf? Hielten Sie es nicht für notwendig, diese Information dem amerikanischen Volk mitzuteilen?
Dr. Sensor, CDC, half auch bei der Erstellung der Werbung, um die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, die Spritze zu nehmen.
Die Impfstoffe sind sicher, also krempeln Sie die Ärmel hoch.
Und nun fordern die Amerikaner von ihrer Regierung Schadenersatz in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar. Der weitaus größte Teil der Forderungen, 2/3 davon, bezieht sich auf neurologische Schäden oder sogar den Tod.
Es gibt heute Abend nach einem weiteren Sicherheitsdefizit ernsthafte Bedenken darüber, wie gut die CDC gefährliche Keime in ihren eigenen Labors kontrolliert. Zum dritten Mal in einem Monat räumte die CDC ein, dass tödliche Krankheitserreger in den Labors der Regierung falsch gehandhabt wurden.
Diese CDC ist die CDC, die sich angeblich um die öffentliche Gesundheit kümmert. Wenn wir mit der Annahme beginnen, dass das offizielle Dogma der objektive Standard sein muss, dann suchen die Faktenprüfer nach einem Stück Publikation aus den Medien, das die Aussage dieser speziellen Organisation bestätigt. Und dann kommen die Debunker und die Verschwörungstheorie-Widerleger und sagen, ich werde diese Aussage, die dem Faktenchecker widerspricht, klar als Betrug hinstellen. Jedes Medienunternehmen, das im Moment in den öffentlichen Medien präsent ist, hat Beweise platziert und die Seiten neu sortiert. Wenn Sie sich also heute das Tragen von Gesichtsmasken anschauen, und wenn Sie sich heute die Studien zur sozialen Distanzierung anschauen, werden Sie feststellen, dass die Studien, die früher Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 in der Rangliste der Suchergebnisse waren, nicht mehr existieren. Und was stattdessen zu finden ist, sind Studien, die in der Ergebnisreihenfolge aufsteigen, da ihre Schlagzeilen das offizielle Narrativ wiedergeben.
Wir werden mehr über erweiterte Richtlinien hören.
Denn wenn Sie es schaffen, die Leute davon abzuhalten, sich zu versammeln, was denken Sie, worüber Sie nicht reden werden? Sie reden nicht über die Problempunkte der Kampagne. Wenn Sie die Leute in Ihren Häusern halten können, ist die einzige Informationsquelle, die Sie haben können, das, was Sie für sie aufbereiten. Jetzt weiß ich, wie ich meine Wählerschaft ins Visier nehmen kann. Sie sind an dem einzigen Ort, an dem ich Ihnen erlaube zu sein. Sie werden einzig mit der Botschaft gefüttert, die ich Ihnen erlaube zu hören, durch ein Medium, das ich kontrolliere.
Seit der Erfindung der Druckerpresse findet eine Schlacht um die Kontrolle über verbreitete Informationen statt. In den frühen 1900er Jahren hat der Öltycoon John D. Rockefeller die Kontrolle über jede Zeitung und jeden Nachrichtenredakteur seiner Zeit übernommen. Er wurde Amerikas erster Milliardär, der seither den Weg für die Machthungrigen geebnet hat. Somit begann die Jagd auf die kostbarste Ressource der Welt, die überlieferte Darstellung.
Haben Sie Leute, die von der CIA bezahlt werden und die zu einem weit verbreiteten amerikanischen Journal beitragen?
Durch eine Untersuchung eines Senatskomitees wurde aufgedeckt, dass die CIA eine geheime Operation zum Infiltrieren und Kontrollieren der US-Medien durchführte. Sie nannte sie Operation Mockingbird.
Wir haben Personen, die Artikel bei amerikanischen Zeitungen einreichen.
Gibt es auch Leute, die von der CIA bezahlt werden, die für TV-Netzwerke arbeiten?
Diese Frage ist eine Frage, die ich lieber in der Vorstandssitzung beantworten würde.
Über 3000 von der CIA ausgebildete und unter Vertrag stehende Mitarbeiter wurden in Schlüsselpositionen der größten Medien platziert. Sie posierten als Redakteure und Journalisten. Diese gut bezahlten Schauspieler hinterfragten nie den Einfluss ihres Lebens auf eine Welt außerhalb des gemütlichen Studios.
Wie oft manipuliert die CIA die Medien auf diese Weise?
Das geht über deine wildesten Vorstellungen hinaus. Das Aufstellen von Studentenorganisationen, um radikale Studenten anzuwerben, oder das Bestechen von 5000 Universitätsprofessoren, um der CIA zu helfen, die Gedanken der Menschen zu manipulieren. Journalisten in den USA, darunter berühmte Journalisten, willigten ein, routinemäßig der CIA zu helfen, ihre Geschichten und Betrügereien in der Welt zu verbreiten.
Dieses Memo der CIA von 1952 besagt, das Ziel ist, eine Person dahingehend zu kontrollieren, dass sie gegen ihren Willen unsere Sache fördert.
Es ist ein gewaltiger Prozess einer Gehirnwäsche. Um die Wahrnehmung der Realität jedes Amerikaners in einem solchen Ausmaß zu verändern, dass es niemandem mehr möglich ist, vernünftige Schlüsse zu ziehen in Hinsicht auf die Verteidigung seiner selbst, seiner Familie, seiner Gemeinde und seines Landes.
Würden Sie sagen, dass das heute noch so weitergeht?
Ja, nun, ich denke, für einen Reporter von heutzutage wird das wahrscheinlich so weitergehen. Aber wegen all der Enthüllungen, ich denke, da ist man viel vorsichtiger damit.
Woher wissen wir, dass die Operation Mockingbird nicht mehr läuft? Nun, wir wissen es nicht.
Das Telekommunikationsgesetz von 1996 ebnete den Weg für rücksichtslose Firmen, die Presse und das Fernsehen zu monopolisieren.
Dieses Gesetz schützt Konsumenten vor einem Monopol und garantiert eine Vielzahl von Stimmen.
Heute besitzen und kontrollieren eine Handvoll Medienimperien die große Mehrheit von allem, was du liest, siehst und hörst. Von den größten Filmstudios über Radio- und Fernsehnetzwerken bis hin zum unendlichen Universum der Internet-News- und Unterhaltungsseiten. And entertainment sites. Amazon has transformed its operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing. The company is keeping its employees safe and healthy while still delivering those packages to the company. Is that keeping its employees safe and healthy? Company is keeping its employees safe. The company is keeping its employees safe. Millions of Americans staying at home. Millions of Americans staying at home.
Amazon. Und so funktioniert's. Es ist wie ein Haus aus Spiegeln, wo du das Gleiche immer und immer wieder siehst. Nur, dass das Bild verfälscht ist.
Es gibt eine Industrie, die dafür bezahlt wird, Journalisten und Whistleblower zu jagen und ins Visier zu nehmen und unser Bewusstsein mit falschen Bildern zu überfluten. Sie versuchen damit, die Ideen, die sie nicht mögen, in den Dreck zu ziehen, zu zerstören oder die Person, die sie überliefert.
Du verleumdest jemanden mit Unwahrheiten und so weiter. Und dann vermarktest du es. Und dann schreibt ihr Presseleute es. Und du sagst, schaut, was in der Presse berichtet wird. Und das nennt man dann die nachbereitete Verleumdung. Dann wirst du den Pressebericht über die Verleumdung, die du gemacht hast, vermarkten. Das ist eine Taktik.
Die Nachrichtensprecher sind nicht die einzigen hochbezahlten Schauspieler, die der Propagandamaschine dienen. Die meisten nächtlichen Talkshows gehören denselben Firmenchefs und folgen demselben Drehbuch, nur mit Spaß eingerahmt.
Mein Hauptthema heute geht um Verschwörungstheorien.
Last Week Tonight mit John Oliver hat einen Sketch mit dem Titel Coronavirus-Verschwörungstheorien vorgestellt.
Behaupten, dass die Mondlandung ein Fake war.
Als erstes ist hier anzumerken, dass Herr Oliver mit Kommentaren über Verschwörungstheorien beginnt, die absolut nichts mit dem Coronavirus zu tun haben. Dies ist eine Standardtaktik, die von Propagandisten verwendet wird, um einen Grundtenor vorzugeben, damit alles, was danach folgt, durch die Brille der Absurdität gesehen wird.
Pandemic, ein Pseudodokumentarfilm gefüllt mit einem Sammelsorium von Verschwörungstheorien.
Herr Oliver tut dann sein Bestes, um die Behauptung von Dr. Julie zu entkräften, dass sie verhaftet wurde, ohne je eines Verbrechens angeklagt worden zu sein. Dies ist kein Versehen, sondern eine dreiste Lüge. Vor der Aufzeichnung dieser Episode lagen Herrn Oliver die offiziellen Verhaftungsdokumente vor, die eindeutig beweisen, dass Dr. Julie nie eines Verbrechens angeklagt wurde. Herr Oliver versuchte dann, die Idee zu entkräften, dass der Aufenthalt am Strand bzw. in der Natur in irgendeiner Weise zur Stärkung des natürlichen Immunsystems unseres Körpers beiträgt. Anstatt einzelne Aspekte mit wissenschaftlichen Argumenten in Frage zu stellen, tötet er sie mit einer Verleumdung.
Alles, was sie gerade gesagt hat, ist verrückt.
Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Wir haben Illusionen fabriziert, Leute. Keine von ihnen ist wahr. Aber Sie, Leute, sitzen da, Tag für Tag, Nacht für Nacht, alle Altersgruppen, alle Farben. Wir sind alles, was Sie kennen. Sie fangen alle an, die Illusionen zu glauben, die wir hier aufziehen. Sie fangen alle an zu glauben, dass die Röhre die Realität ist und dass Ihr eigenes Leben unwirklich ist. Das ist Massenwahnsinn, ihr Wahnsinnigen. In Gottes Namen. Ihr Menschen seid die Wirklichkeit. Wir sind die Illusion. Also schalten Sie Ihre Fernseher aus. Schalten Sie sie jetzt aus. Schalten Sie sie sofort aus. Schalten Sie sie aus und lassen Sie sie aus. Schalten Sie sie aus. Genau in der Mitte des Satzes, den ich gerade zu Ihnen spreche. Schalten Sie sie aus.
1979 entschied die Welt, dass wir den Bayh-Dole Act brauchten, weil wir unser Patentsystem reformieren mussten. Und eine der Änderungen bestand darin, dass den Empfängern von staatlichen Geldern die Erlaubnis gegeben wurde, in der von der Öffentlichkeit finanzierten Forschung Patente und somit wirtschaftliche Interessen zu besitzen. Sie erhalten einen Zuschuss von $5 Millionen vom Steuerzahler und dann dürfen Sie dem Steuerzahler eine Prämie für die Technologie in Rechnung stellen, für deren Entwicklung jener bereits bezahlt hat.
Pfizer erhält fast 2 Milliarden. Moderna erhält 438 Millionen Dollar an Steuergeldern. Und doch haben beide Firmen gesagt, sie werden Impfstoff nicht zum Selbstkostenpreis verkaufen. Sie werden einen Gewinn damit machen. Sollten Pharmaunternehmen von dieser Impfstoffforschung profitieren, die die Steuerzahler mitfinanziert haben?
Das Bayh-Dole-Gesetz hat das amerikanische Volk komplett im Stich gelassen. Denn statt auf den Schultern von Giganten zu stehen, knien wir jetzt zu Füßen der Gier. Mein System begann, Unregelmäßigkeiten anzuzeigen, als ich sah, wie die Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen sowie die verdeckte Finanzierung für Coronavirus-Programme im Spätsommer und Herbst 2019 begann. Unsere erste rote Meldung erschien, als wir das World-at-Risk-Szenario lasen. Es gibt also eine Organisation mit dem Namen Global Preparedness Monitoring Board. Diese Organisation ist Teil der Weltgesundheitsorganisation und diesem Gremium gehören Dr. Elias von der Gates Foundation und Anthony Fauci vom NIAID an. Diese beiden Personen sowie der Direktor des Centers for Disease Control in China geben die Empfehlung heraus, dass bis September 2020 zwei globale Pandemie-Bereitschaftsübungen abgeschlossen sein müssen. Wobei eine davon von der Freisetzung eines Atemwegskrankheitserregers handeln muss. Das gab dann Anlass zu einer Veranstaltung im Oktober, dem Event 201.
Im Namen unserer Partner, der Bill und Melinda Gates Foundation.
Das Event 201 fand 5 Monate vor der Ausrufung von Covid-19 als Pandemie statt. Die Teilnehmer der Veranstaltung sind zum Teil dieselben Personen, die nun tief in die wirkliche Pandemie verwickelt sind und von ihr auch profitieren. Das Event 201 war eine Live-Veranstaltung mit mehreren Kameras, die nach einem Drehbuch gespielt und weltweit über das Internet übertragen wurde. Ein Ereignis dieser Komplexität und Größenordnung zu schreiben, vorzubereiten und zu produzieren, würde Monate dauern, sodass der Termin für den ersten Entwurf mindestens 1 Jahr vor der eigentlichen Pandemie angesetzt werden muss.
Es steht außer Frage, dass es einen überraschenden Ausbruch geben wird.
Anthony Fauci wusste also bereits im Januar 2017, dass wir vor Ende 2020 einen Ausbruch erleben würden. Auch Gates, ein Mann ohne medizinische Ausbildung, wusste, was kommen würde.
Wenn wir jetzt anfangen, können wir für die nächste Epidemie bereit sein.
Alles, was sich vor ihren Augen abgespielt hat, alles war in dieser Trockenübung im Voraus ausgelegt, die übrigens, wie die Faktenchecker sagen, nichts mit dem Ausbruch des Coronavirus zu tun haben soll. Das sei nur Zufall. Das ist jenes wunderbare Universum der Unwahrscheinlichkeiten, in dem Ereignisse einfach so zusammenkommen und wo die Natur sich dann brav in unseren Fahrplan einfügt. Das ist das Szenario, das wir akzeptieren sollen. Brillant.
Einige Länder haben Einreisen aus den am schlimmsten betroffenen Gebieten verboten.
Der Präsident hat beschlossen, alle Reisen in das Vereinigte Königreich und nach Irland auszusetzen.
Des- und Fehlinformationen, die über das Internet kursieren.
Überall auf der Welt werden Fehlinformationen über den Virus online verbreitet.
Eine bedeutende Nachfrage nach N95-Masken und Handschuhen nimmt zu.
Die Forderung nach N95-Masken zur Verhinderung des tödlichen flugfähigen Virus hat zugenommen.
Schließlich könnten wir 52 Millionen Behandlungen pro Jahr anbieten, aber es wird viele Monate dauern, bis es soweit ist.
Wir sind noch viele Monate davon entfernt, der Öffentlichkeit etwas zur Verfügung stellen zu können.
65% der Befragten sind bereit, den Impfstoff zu nehmen, auch wenn es ein experimenteller Impfstoff ist.
Die neue Umfrage zeigt, dass 49% der Amerikaner sagen, sie würden eine Impfung gegen Covid-19 nehmen, falls eine funktionierende gefunden wird.
Ich bin neugierig. Wer hat das Drehbuch zu Event 201 geschrieben? Wenn die Visionäre der Veranstaltung mindestens 1 Jahr im Voraus wussten, was gebraucht würde, warum haben sie sich dann nicht darum gekümmert? Man bedenke, dass Bill Gates die Hälfte seines Vermögens gespendet hat, um die Welt sicherer zu machen. Warum haben sie nicht geholfen, unsere Krankenhäuser und die Mitarbeiter an der Front besser vorzubereiten? Warum hat keiner der wohlhabenden Sponsoren der Veranstaltung etwas unternommen?
Jetzt sind wir hier und wir haben das weder simuliert noch geübt.
Im Namen unserer Partner, der Bill und Melinda Gates Foundation.
Sowohl in der Gesundheits- als auch in der Wirtschaftspolitik befinden wir uns auf unbekanntem Terrain.
Event 201 war jedoch nicht die erste Übung, bei der die Zukunft mit erstaunlicher Genauigkeit vorhergesagt wurde. Führende Persönlichkeiten des globalen Gesundheitswesens und der Wirtschaft sind bereits seit mehreren Jahrzehnten dabei, die aktuellen Ereignisse mit Hilfe solcher fiktiven Szenarien zu planen.
Offensichtlich handelt es sich bei diesem Szenario um ein fiktives.
Ein Jahr vor Event 201 kamen viele derselben Sponsoren, Gastgeber und Akteure zusammen, um eine Pandemiesimulation für ein fiktives Virus, das sie Clade X nannten, durchzuführen.
Ein Jahr, um dafür eine Impfung herzustellen, ist zu lang.
Wir hätten im Voraus einen Vorrat anlegen sollen. Das haben wir nicht getan. Aber wir müssen uns mit der Frage nach dem Impfstoff befassen, um zu schauen, wie wir die Lieferungen beschleunigen können.
Wenn die Bevölkerung nicht auf unserer Seite steht, stecken wir in großen Schwierigkeiten.
Im Jahr 2010 veröffentlichte die Rockefeller Stiftung ein 54-seitiges Dokument mit dem Titel Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung. Auf Seite 18 wird das Pandemieszenario vorgestellt. Lockstep, eine Welt mit strengerer Regierungskontrolle von oben nach unten und autoritärer Führung, mit begrenzter Innovation und zunehmendem Widerstand aus dem Volk. Chinas Regierung war nicht die einzige, die extreme Maßnahmen ergriff, um ihre Bürger vor Gefährdung zu schützen. Während der Pandemie haben Regierungen auf der ganzen Welt ihre Autorität unter Beweis gestellt und hieb- und stichfeste Regeln und Beschränkungen auferlegt, vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Kontrollen der Körpertemperatur an den Eingängen zu öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen und Supermärkten. Selbst nach dem Abklingen der Pandemie blieb diese autoritäre Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar intensiviert.
Wir leben in einer Zeit, in der die Führung unglücklicherweise beschädigt ist. Damit meine ich, dass Leute nicht wegen ihrer Führungsqualitäten, sondern wegen ihrer Beeinflussbarkeit an die Macht gesetzt werden. Es gibt kein klareres Beispiel als die Führung der WHO.
Die WHO ist die Institution, welche mit der exklusiven Macht ausgestattet worden ist, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit zu steuern und zu schützen. Die WHO wird mit privaten Spenden finanziert, überwiegend von pharmazeutischen und biotechnischen Unternehmen, welche finanzielles Eigeninteresse an begünstigenden Maßnahmen der Organisation haben. 2017 berichtete Associated Press, dass die WHO routinemäßig ca. 200 Millionen US-Dollar jährlich für Reisespesen ausgibt, mehr als sie für einige der gravierendsten Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen, darunter AIDS, Tuberkulose und Malaria, aufwendet. Die von der WHO wiederholt herausgegebenen fehlerhaften und schlechten Ratschläge sind nicht lediglich das Resultat von Inkompetenz, sondern vielmehr das direkte Resultat eines bewussten Aufkaufs der WHO-Führung durch die Kommunistische Partei Chinas.
In der Nominierung im Vorstandsgremium lautet die Entscheidung, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Generaldirektor der WHO zu benennen.
Tedros Ghebreyesus ist der erste Generaldirektor der WHO, der kein Arzt ist. Seine Ernennung an die höchste Stelle der Organisation war kontrovers. Angesichts seiner früheren Rolle als Gesundheitsminister Äthiopiens, wo Tedros beschuldigt wurde, drei gravierende Epidemien vertuscht zu haben.
Tedros ist nicht erst seit kurzem kontrovers. Als ehemaliger Gesundheitsminister Äthiopiens wurde er beschuldigt, drei mögliche Cholera-Epidemien vertuscht zu haben.
Vor seiner Nominierung war Tedros ein hochrangiges Mitglied der Tigray-Befreiungsfront, einer brutalen und korrupten Gruppierung, verantwortlich für Vergehen gegen die Menschlichkeit, einschließlich Bomben, Entführungen, Folterungen und Morde. Wie kann ein Mann mit einem solchen kontroversen Hintergrund den höchsten Posten der global einflussreichsten Gesundheitsorganisation ergattern?
Ich kenne Bill und Melinda seit sehr vielen Jahren.
Während er Äthiopiens Gesundheitsminister war, verband sich Tedros eng mit der Bill & Melinda Gates Foundation und der Clinton Foundation.
Der Gesundheitsminister Äthiopiens, einer der fähigsten Diener der Öffentlichkeit, mit denen ich je zusammengearbeitet habe.
Mit der Rückendeckung der mächtigsten Stiftung der Welt und der vollen Unterstützung der Kommunistischen Partei Chinas wurde Tedros leicht ins Amt befördert.
We will have many body bags.
Wir werden viele Leichensäcke vor uns haben, wenn wir uns nicht benehmen.
Man kann niemanden finden, der für dieses Szenario wirbt, der nicht in Personalunion steht mit den ineinandergreifenden Vorständen der WHO, der CDC, der NIAID oder der Organisationen, welche den philanthropischen Deckmantel für sie bieten und sie finanzieren. Wir wissen jetzt, dass es über 1300 aktive Patente gibt, gehalten von Organisationen, welche mehrfach Dotierungen erhielten, von der Gates Foundation, der EcoHealth Alliance von Sherlock Biosciences Verbindungen in die offene Philanthropie hinein und obendrein haben alle auch direkte Verbindung zur NIAID, also Anthony Faucis Finanzierungsquellen. Wenn man Interessenkonflikte hat in der Geldmittelbereitstellung, im Entscheidungsprozess, im Besitz von Insiderwissen zwischen Wettbewerberorganisationen, dann ist das eine Verletzung der Antikartellgesetze der Vereinigten Staaten. Das sind Straftaten auf Bundesebene.
Wenn Sie die Macht hätten, sofort alles zu beheben, was mit unserem aktuellen medizinischen System nicht stimmt, wo würden Sie anfangen?
Interessenskonflikte. Vor etwa 40 oder 50 Jahren gingen pharmazeutische Geschäftsführer tatsächlich ins Gefängnis, wenn sie wissentlich ein schlechtes Produkt verkauften und Informationen über die Probleme mit diesem Produkt verschwiegen. Seitdem haben sie nur noch Geldstrafen gezahlt. Daher ist es in Ordnung, ein Produkt zu verkaufen und Informationen darüber zu verbergen, da die Zahlung der Geldstrafe als Kosten des Geschäftsbetriebs angesehen wird. Wie kam es, dass die Pharmaindustrie den Rest der medizinischen Industrie eroberte? Weil sie so viel Geld hatte, um die NIH, die CDC, die FDA, die Berufsverbände, die Fachzeitschriften, die medizinischen Fakultäten und alle anderen zu bestechen.
Etwa zur gleichen Zeit, als John D. Rockefeller die US-Medien übernahm, kaperte er auch die US-Medizin. Als entdeckt wurde, dass Medikamente aus Erdöl hergestellt werden können, befahl der oberste amerikanische Ölmogul seiner Armee von Propagandisten, die Realität entsprechend zu verdrehen. Medikamente, die seit Tausenden von Jahren verwendet wurden, wurden plötzlich als Alternative eingestuft, während die neuen, auf Erdöl basierenden, stark süchtig machenden und patentierbaren Medikamente zum Goldstandard erklärt wurden. Nachdem er einen deutschen Pharmakonzern gekauft hatte, der Chemikalien für den Krieg für Adolf Hitler herstellte, nutzte Rockefeller seinen politischen Einfluss, indem er den Kongress drängte, natürliche Heilmethoden als unwissenschaftliche Quacksalberei zu erklären. Rockefeller übernahm daraufhin die Kontrolle über die amerikanische Ärztekammer und begann, führenden medizinischen Fakultäten enorme Zuschüsse zu gewähren, unter der Auflage, dass nur sein genehmigter Lehrplan unterrichtet werden sollte. Jegliche Erwähnung der Heilkräfte von Kräutern, Pflanzen und der Ernährung wurde aus den meisten medizinischen Lehrbüchern gestrichen. Ärzte und Professoren, die gegen Rockefellers Plan Einwände erhoben, wurden von den Medien gekreuzigt, aus der amerikanischen Ärztekammer AMA entfernt und es wurde ihnen ihre Lizenz zum Unterrichten und Praktizieren entzogen. Diejenigen, die es wagten, ihre Meinung zu äußern, wurden verhaftet und eingesperrt. Als Beweise aufzutauchen begannen, dass Medikamente auf Erdölbasis Krebs verursachten, hat Herr Rockefeller die amerikanische Krebsgesellschaft gegründet, welche diese Informationen unterdrückte. John D. Rockefeller wird zu Recht als Gründer der pharmazeutischen Industrie und als der Verursacher dafür angesehen, dass medizinischer Irrtum derzeit die dritthäufigste Todesursache in Amerika ist. Dies ist keine Anklage gegen Ärzte. Sind Sie doch mehr als alle anderen im Würgegriff der größten Lobbymacht in Washington. Jedes Jahr gibt die Pharmaindustrie mindestens doppelt so viel wie Big Oil aus, um Gesetze, Politik und die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Dank Herrn Rockefeller, dem Architekten der amerikanischen Monopole, hat keine Industrie mehr Macht über unser Leben als Big Pharma.
Teil des Problems, das übrigens aufgrund von Microsoft bis in die 80er Jahre zurückreicht, ist, Bill Gates fand heraus, dass es sehr schwierig war, sich einen Weg zu schaffen, um durch das Patente-Universum hindurch zu navigieren, während Microsoft alle Patente innehatte. So wurde er zum Architekten eines sehr raffinierten Programms, nämlich Patente in Holdinggesellschaften zu platzieren, die gar nichts mit der erwähnten Organisation zu tun haben.
Gemäß der Legende errichtete der junge Bill Gates sein Computerimperium aus seiner Garage heraus. Die Realität erzählt eine andere Geschichte, nämlich, dass Bill Gates in Reichtum und Privilegien hineingeboren wurde. Sowohl sein Großvater als auch sein Urgroßvater waren Finanzmogule. Sein Vater, William Gates Sr., war ein prominenter Anwalt aus Seattle und politischer Lobbyist. Durch seinen Vater lernte Bill Gates das Einmaleins des Rechts und der Politik und wie man die regierenden Kräfte manipuliert.
Ich bin Bill Gates, Vorsitzender von Microsoft.
Bill Gates verließ die Schule frühzeitig, um Microsoft zu starten. Ihm wird die Erschaffung des Betriebssystems Windows zugeschrieben. In der Erfindung von Windows spielte er jedoch keine Rolle. Fakt ist, er kaufte ein existierendes Betriebssystem von Seattle Computer Products, ließ es verändern und lizenzierte es auf IBM. Das hat ihn nicht davon abgehalten, den ganzen Ruhm selber einzuheimsen.
Ich sehe in Bill Gates nicht diese großartige kreative Person. Ich sehe in ihm einen Opportunisten.
Als Microsofts Mitbegründer Paul Allen mit Krebs zu kämpfen hatte, ergriff Bill Gates die Gelegenheit und versuchte, ihn um seinen Anteil am Erfolg der Firma zu betrügen.
Sie redeten im Grunde darüber, wie sie planten, meinen Anteil auf fast nichts herunterzuschrauben. Das war ein sehr schockierender und enttäuschender Moment für mich.
Sie waren krank.
Ich befand mich gerade etwa in der Mitte meiner Bestrahlungstherapie.
...1998 gerieten Gates' Geschäftsstrategien ins Kreuzfeuer der Kritik. Das US-Justizministerium verklagte Microsoft aufgrund kartellrechtlicher Verstöße. Während der 18-monatigen Gerichtsverhandlung sagte Gates stundenlang aus, was als Videomaterial vorliegt.
...Microsoft Browsers, that you were concerned about in January of 1996.
That month?
Yes, sir.
And what about it?
What non-Microsoft browsers were you concerned about in January of 1996?
I don't know what you mean, concerned.
What is it about the word concerned that you don't understand?
I'm not sure what you mean by it.
Das Justizministerium beschuldigt Microsoft wettbewerbswidriger und ausschließender Praktiken, die dazu konzipiert wurden, um ihr Monopol in Personalcomputerbetriebssystemen aufrechtzuerhalten.
Im Versuch, die negative Presse zu überschatten, investierte Gates $100 Millionen und gründete die Bill & Melinda Gates Foundation. Über Nacht veränderte Bill Gates sein öffentliches Ansehen vom ruchlosen technischen Monopolbildner zum großzügigsten Philanthropen der Welt.
Ich freue mich anzukündigen, dass wir weitere $1 Milliarde zur Verfügung stellen.
Wir haben die Chance, Bill Gates 2.0 zu erleben. Den Mann, den Sie nicht kennen.
Die Markenwechsel-Werbekampagne zahlte sich aus. Sein Marktwert verdoppelte sich, was Bill Gates den Titel der reichste Mann der Welt einbrachte.
Sie haben in den letzten 2 Jahrzehnten $10 Milliarden in Impfungen investiert und sie haben die Investitionsrendite dafür ausgerechnet.
In einem Wall Street-Artikel nannte Bill Gates Impfstoffe die beste Investition, die ich je gemacht habe.
Es gab Rendite in einem Verhältnis von über 20:1. Also wenn Sie die wirtschaftlichen Vorzüge ansehen, ist das eine ziemlich starke Nummer im Vergleich zu allem anderen.
Die Gates-Stiftung wuchs sehr schnell zu einem riesigen, vertikal integrierten, multinationalen Unternehmen heran und entwickelte eine Versorgungskette, die von ihren Vorstandsseelen in Seattle bis hinein in afrikanische und asiatische Dörfer reicht.
Verursacht die größte Philanthropie der Welt, die Bill und Melinda Gates Foundation, Schaden? Sie verdient $1 Millionen jedes Jahr durch Firmen, denen dieselben sozialen und gesundheitlichen Probleme vorgeworfen werden, um die sich die Foundation versucht zu kümmern. Die Gates Foundation investiert in 96 der am schlimmsten verschmutzenden Firmen in den USA und Kanada. Andere Firmen im Portfolio der Foundation sind für Vergehen angeklagt worden, wie die Vertreibung tausender Menschen aus ihrem Zuhause, Förderung von Kinderarbeit sowie Betrug und Vernachlässigung von Patienten, die medizinische Hilfe benötigten.
William H. Gates III.
Als vorrangiger Sponsor der WHO und des CDC besitzt kein Mensch mehr Macht als Bill Gates, um die Gesundheit und medizinische Freiheit aller Menschen zu beeinflussen und zu kontrollieren.
Die Normalität kehrt nur zurück, wenn wir die ganze Weltbevölkerung weitgehend geimpft haben.
Das wird die neue Normalität sein, bis es einen Impfstoff gibt. Bis ein Impfstoff verfügbar ist, bedeutet zur Normalität zurückzukehren, Leben aufs Spiel zu setzen. Wir müssen ihn herstellen und in jeder einzelnen Ecke dieser Welt bereitstellen. Die völlige Durchimpfung unserer Kinder und Schwangeren. Entwicklung neuer Impfungen und Therapeutika.
Wir haben bereits die Spritzen gekauft. Wir wissen bereits, wo es passieren wird. Wir denken darüber nach, was es sein wird. Es ist alles Teil des Plans.
Unser Militär wird nun mobilisiert. Also am Ende des Jahres werden wir es einer Menge Leute sehr schnell geben können.
1986 unterzeichnete Präsident Ronald Reagan das nationale Gesetz für Impfschäden im Kindesalter und gewährte damit Impfstoffherstellern vollständige Immunität. Nach einem vorangegangenen Jahrzehnt voller Gerichtsverfahren wegen Impfschäden und Toten waren Impfstoffhersteller dabei, bankrott zu gehen. Mit einem Schachzug drohten Hersteller, Impfstoffe nicht mehr zu produzieren, bis sie rechtlich von der Haftung befreit würden und nötigten so den Gesetzgeber. Bis zum heutigen Tag gilt, wenn jemand durch eine Nebenwirkung verletzt oder getötet wird, dann zahlt der US-Steuerzahler Schadenersatz.
Wurden mehrere indische Stammesmädchen als Versuchskaninchen missbraucht? In einem Bericht wird behauptet, dass von zwei amerikanischen Pharmagiganten unerprobte Impfstoffe an tausende Stammesmädchen verabreicht wurden und dies ohne ordentliche Studien und Dokumentation.
Indien war eines der am meisten betroffenen Länder, nachdem Bollywood-Stars von der Gates-Stiftung dafür bezahlt wurden, die Bevölkerung zu Massenimpfungen zu bewegen. 2009 erhielten Stammeskinder den HPV-Impfstoff. Man erzählte über 24.000 Mädchen, sie bekämen Gesundheitsimpfungen, vielfach ohne Einverständnis eines Elternteils oder einer Obhutsperson.
Die Leute, welche die Impfungen verabreichten, haben die Aufsichtspersonen der Mädchen angelogen und sagten den Mädchen, dass es Krebs heile, Krebs vorbeuge. Und diese Mädchen wurden erheblich geschädigt. Einige entwickelten spastische Anfälle, andere Krebs. 7 Mädchen starben und es gab keine Versicherung, keine Unterstützung. Und die Gates-Stiftung negierte, dass es klinische Studien gewesen seien. Das Problem wurde so schlimm, dass das indische Parlament einen Untersuchungsausschuss einberief, der das untersuchte und die Gates-Stiftung rauswarf.
Indien ist ein barbarisches Land. Und Dinge passieren auf ziemlich barbarische Art. Es überraschte mich, eine amerikanische Organisation kennenzulernen, die am helllichten Tag Dinge auf sehr indische Art bewerkstelligt. Also wollte ich die gesamte Vorgehensweise untersuchen lassen. Das indische Parlament formierte einen Ausschuss und es war für mich sehr überraschend, da man normalerweise nicht eine dermaßen hochrangige Untersuchung veranlasst, die arme Menschen betrifft. Und heraus kam so ein außergewöhnlicher Bericht. Ich glaube, das indische Parlament hat noch nie so einen vernichtenden Bericht veröffentlicht. Und Regierungsbeamte kamen und sagten, wir hätten das nie genehmigen dürfen. Es tut uns leid. Wir erlauben denen das nie wieder. Und jetzt sind sie wieder da und machen ihre gleichen alten Tricks aufs Neue.
Die gute Nachricht ist, dass klinische Versuche an Menschen schon im Juli 2020 beginnen können für Indiens ersten einheimischen Covid-19-Impfstoff.
Also können Sie sich vorstellen, die Manipulation der Medien, durch die Medien die Manipulation der öffentlichen Meinung, durch Führer aller politischen Parteien, die übereinstimmend sagen, wir wollen den Impfstoff. Und das Schlimmste ist, sie werden als Philanthropen angesehen, während das in Wirklichkeit die Übernahme von finanzieller und politischer Macht ist. Und ich glaube, dass das mit 1,3 Milliarden Menschen zweitbevölkerungsreichste Land der Welt eine gute Grundlage für Pharmafirmen ist, enorme Profite zu erwirtschaften und eine Menge Leute dabei zu ermorden. Es ist schade, dass wir nicht in der Lage waren, irgendeine Kompensation für die Mädchen zu kriegen, die so litten. Es ist so furchterregend, was sie in der Welt anstellen.
Wir nehmen Dinge, genetisch modifizierte Organismen, injizieren diese in die Arme der kleinen Kinder, wir schießen es ihnen einfach direkt in die Vene.
Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2018, publiziert im International Journal of Environmental Research and Public Health, kam zum Ergebnis, dass über 490.000 Kinder in Indien Lähmungen als Resultat des von Gates unterstützten oralen Polio-Impfstoffs bekamen, welcher von 2000 bis 2017 verabreicht worden ist. Mit allen üblichen Handlungen beeilten sich US-ansässige Medien und Faktenchecker, die Geschichte zu beerdigen. Aber dank der minutiösen Arbeit eines Teams indischer Forscher und Ärzte lebt die unangenehme Wahrheit weiter auf der nih.gov-Webseite.
Es ist mir eine Ehre, Bill und Melinda Gates vorstellen zu dürfen.
Ohne jegliche medizinische Ausbildung gründeten Bill und Melinda Gates die Gavi, durch welche sie ihre Agenda umsetzen, die Welt zu impfen. Die Organisation wurde von den Regierungen einiger der ärmsten und verletzlichsten Länder dafür verklagt, ernsthafte Körperschädigungen durch experimentelle Impfprogramme verursacht zu haben.
Wenn Sie Angestellte im Gesundheitswesen weltweit anschauen, diese verdienen es, den Impfstoff als Erste zu bekommen. Hier in den USA sollten es die Schwarzen sein, die es zuerst erhalten, sowie viele Ureinwohner.
Impfungen, so wurde uns beigebracht, seien sicher und gesund. Seien etwas, was wir tun müssten. Aber in meiner jetzigen Stellung als Einzelstaat-Gesetzgeber, wenn ich diese Studien anschaue und viele von ihnen prüfe, ist es sehr angsteinflößend. Und ich will, dass die afroamerikanische Bevölkerung ihre Augen öffnet.
Von allen Orten in der Welt, woher Gates hätte hingehen können. Warum nahm er Afrika? Das ist nicht deswegen, weil er sich um Leute schert, die wie ich aussehen. Er schert sich um eine Agenda.
Afrikaner werden seit vielen Jahren von Big Pharma als Laborratten ausgenutzt. Sie nutzen uns für Experimente, für Tests. Aber als Afrikaner sage ich, genug.
Afrikaner haben es satt, die Versuchskaninchen der Welt zu sein. Deren Antennen sind ausgerichtet und sie sagen einander überall in den sozialen Medien, dass sie hochgradig sensibilisiert sind.
Es gibt eine Direktive der US-Regierung namens Kissinger-Bericht, erstellt Mitte der 70er Jahre. Dort wird explizit dargelegt, dass der Zweck der Außenpolitik in Afrika die Bevölkerungsreduktion ist. Denn dort gibt es große Vorräte an Mineralien. Und Kissinger mitsamt der Carter-Regierung wollte die Bevölkerung verkleinern und sicherstellen, dass die Afrikaner sich nicht entwickeln und die Ressourcen nicht selber verwenden, denn wir in den USA brauchen diese. Es gibt eine konzentrierte Bestrebung ausländischer Mächte, die Bevölkerung Afrikas zu kontrollieren.
Einige Kinder überlebten die verpatzte Impfung im vergangenen Monat und werden sich erholen, aber 15, alle unter 5 Jahren alt, starben an Fieber, Erbrechen und Durchfall. Menschliche Irrtümer trugen zum unglücklichen Tod der Kinder bei.
Wie kann man Big Pharma glauben und nicht den Eltern, wenn sie berichten, dass ihre Kinder durch Big Pharma geschädigt wurden? Mir ist egal, wie groß sich die Unternehmensmaschinerie darstellt. Als Elternteil kann ich Ihnen sagen, dass diese Leute nie aufhören werden, für ihre Kinder zu kämpfen.
Es würde Stunden dauern, alle fragwürdigen Initiativen aufzulisten, an denen Bill Gates beteiligt ist. Hier sind einige der Höhepunkte. Gates ist einer der wichtigsten Geldgeber für das Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, zu Deutsch das Experiment zur kontrollierten Störung der Stratosphäre, mit dem die Sonnenstrahlen abgehalten werden sollen, um die globale Erwärmung durch die Freisetzung von Unmengen an Calciumcarbonat und anderen Materialien in die obere Atmosphäre unter Kontrolle zu bringen. Kritiker, darunter Umweltwissenschaftler, haben das Projekt als globales Völkermordexperiment bezeichnet. Gates hat über $1 Milliarde in das globale Überwachungsprojekt von Earth Now investiert. Das Projekt wird hunderte von Satelliten in den Weltraum bringen, die eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung aller Menschen überall auf der Welt ermöglichen werden. In Zusammenarbeit mit dem MIT hat Bill Gates eine neue Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Impfstoffe zusammen mit deiner medizinischen Akte unter die Haut zu injizieren. Das Quantenpunkt-Tattoo wird ein unsichtbares Zertifikat implantieren, das von den Behörden mit Hilfe einer Handy App und Infrarotlicht gescannt werden kann.
Irgendwann müssen wir ein Zertifikat haben, um zu wissen, wer genesen ist, welche Personen geimpft sind, also wird es irgendwann diesen digitalen Immunitätsnachweis geben.
Die EPA genehmigte Oxitec, einem Biotech-Unternehmen, das von der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert wird, vor kurzem ein Experiment. In dem Bemühen, Malaria zu bekämpfen, wird Oxitec demnächst Millionen genetisch veränderter Moskitos in verschiedenen US-Bundesstaaten freisetzen. Nach Angaben der Website der NIH werden bereits Lösungen entwickelt, die eine Immunisierung von Menschen durch Mückenstiche ermöglichen sollen. Es war die Zeitschrift Science, die den Ausdruck fliegende Spritzen prägte.
Ein schockierender neuer Bericht aus der New York Times beleuchtet die Verbindung zwischen Microsoft-Gründer Bill Gates und dem verstorbenen Jeffrey Epstein. Sie berichten, dass diese beiden Männer sich mindestens 6-mal getroffen haben.
Nun, ich glaube, es war öfter. Dazu gehörten Besuche in der Villa, Treffen in Seattle, ein Flug mit Epsteins Flugzeug.
Als die Flugprotokolle enthüllten, dass Gates ein Passagier des Lolita-Expresses gewesen war, behauptete er, er habe nicht gewusst, dass der Privatjet Epstein gehörte. Er bestritt auch, dass er und Herr Epstein in irgendwelche Geschäfte verwickelt waren. Ein Artikel der New York Times enthüllte jedoch, dass Bill Gates nicht nur eine Beziehung zu Jeffrey Epstein aufgenommen hat, lange nachdem er wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war. Die beiden waren auch in den Prozess der Mitbegründung eines Multimilliarden-Dollar-Wohltätigkeitsfonds involviert.
Warum sollten Sie jemals eine wohltätige Stiftung zugunsten von Jeffrey Epstein gründen?
Da ging alles um Philanthropie. Bill Gates wollte nur neue Geldquellen finden.
Warum nur sollte einer der reichsten Männer der Welt mit dem berüchtigsten Pädophilen der Welt in Beziehung treten? Ein tieferes Eintauchen in die Welt von Epstein zeigte, dass die beiden Männer mehr gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick sieht. Wie Gates war Epstein ein Milliardär und Philanthrop mit einer Leidenschaft für Wissenschaft, Gesundheit, Bildung und Kinder. Die Jeffrey Epstein Foundation spendete Millionen von Dollars an Spitzenuniversitäten, Wirtschaftsinstitute, medizinische Fakultäten, Früherziehungsprogramme, Jugendinitiativen und internationale Friedensabkommen. Bill Gates ist entweder der missverstandenste Mann der Welt oder einer der überzeugendsten Betrüger, die je gelebt haben. Ist er ein wohltätiger Held oder ein böswilliger Opportunist? Persönlich würde ich gerne glauben, dass einer der reichsten Männer der Welt sein Vermögen für das Genesen der Menschheit verschenkt. Ich möchte diesem liebenswerten Lächeln glauben. Ich möchte glauben, dass sein Herz so weich und warm wie sein Pullover ist. Zumindest möchte ich glauben, dass er sich des Schadens, den er angerichtet hat, nicht bewusst ist.
Ich bin froh, verkünden zu dürfen, dass wir eine Impfung entdeckt haben. Wir brauchen nicht länger in Angst zu leben. Jeder kann zum normalen Leben zurückkehren.
Es ist die große Hoffnung, die die Welt motiviert. Eine Impfung gegen Covid-19. Aber wird uns eine Lüge verkauft? Schließlich ist Covid-19 das 7. Coronavirus, welches die Menschheit befällt. Und wir haben für keines von ihnen je eine Impfung gefunden.
Die kürzeste Zeitdauer, in der jemals jemand eine Impfung gegen irgendeine neuartige Krankheit entwickelt hat, ist etwa 7 Jahre. Der Durchschnitt liegt bei 20 Jahren. Wenn wir jetzt über eine magische Impfung reden, die in Monaten bereit sein soll, grenzt das an Lächerlichkeit.
Leute wie ich und Tony Fauci sagen 18 Monate. Wenn alles perfekt läuft, können wir etwas schneller sein. Aber man wird einen Kompromiss eingehen müssen. Wir werden weniger Sicherheitstests haben, als wir typischerweise hätten. Darum werden Regierungen entscheiden müssen, ob sie den Herstellern Entschädigungen zusichern und wirklich sagen, lasst uns damit losgehen.
Etwas, was die Leute über Covid-19-Impfungen wissen müssen, ist, dass sie heute unter das PrEP-Gesetz fallen, welche nach 9/11 und einer Anthrax-Panik entstanden ist. Und dieses Gesetz gibt praktisch einen umfassenden Haftungsschutz. Es ist praktisch unmöglich, irgendeine Form der Entschädigung zu erhalten, wenn du geschädigt wurdest. Also müssen Leute verstehen, dass sie, wenn sie sich gegen Covid-19 impfen lassen, völlig auf sich allein gestellt sind. Wenn du permanent geschädigt bist, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst, wenn deine Behandlungskosten durch die Decke gehen, Pech gehabt.
Freiwillige aus allen Teilen des Landes haben heute die ersten Impfungen als Teil der finalen Testphase eines experimentellen Impfstoffs erhalten, welches von der NIH und dem Pharmaunternehmen Moderna entwickelt wurden. Die Nebenwirkungen der Moderna-Impfung klingen besorgniserregend. Wir haben nachgeschaut. Mindestens 80% der Beteiligten haben eine systematische Nebenwirkung erlitten. Sind diese Impfungen also sicher?
Nun, die FDA wird das ohne Druck von außen genau anschauen. Die FDA ist der Goldstandard der Regulierungsbehörden. Und wenn sie bei ihrer aktuellen Richtlinie hierzu bleiben, wird das sehr angemessen sein. Und weißt du, die Nebenwirkungen waren nicht total hart. Das heißt, es hat nicht permanente Gesundheitsprobleme in den Dingen dort verursacht. Moderna musste halt mit einer ziemlich hohen Dosis arbeiten und um die Antikörper zu erreichen.
Hier geht es nicht ums Impfen. Hier geht es um Bevölkerungsverwaltung. Wenn es dein Ziel ist, diese wunderschöne Erde, auf der wir leben, zu einem exklusiven Spielplatz für die wenigen Privilegierten zu machen, dann sind Bevölkerungen, die in den Weg geraten, ein Problem. Und es sind die empirischen Impulse von Individuen, die entschieden haben, dass sie der Menschheit ihre Existenzbedingungen diktieren können, indem sie die Menschheit als ihnen untergestellt einstufen.
Jetzt müssen wir in den Familien nachschauen, um die Leute zu finden, die krank sind, und müssen sie entfernen und isolieren.
Dieses Gesetz ermöglicht der Polizei, in unser Zuhause ohne Durchsuchungsbefehl einzudringen. Die Polizei hat noch nie so viel Macht gehabt.
Wir werden herausfinden, wer im Haus wohnt.
Und wenn es jemand ist, der sich widersetzt, werden wir uns auf jeden Fall mit unseren Gesundheitsbeamten beraten, um weitere Schritte einzuleiten.
Die Polizei und das Gesundheitsamt tauchten dann an ihrer Tür auf mit dem Befehl, dass sie und ihr Ehemann elektronische Fußfesseln tragen müssten. Das Paar sagt, sie hätten nie einer Selbstquarantäne widersprochen.
Ihr werdet nicht mehr euer Zuhause verlassen können. Nur eine Person darf einmal täglich einkaufen gehen. Freizeitaktivitäten sind jetzt nicht mehr erlaubt. Du darfst eine Stunde Sport treiben, nicht weiter als 5 Kilometer von deinem Zuhause entfernt.
Ist das Ihr Ernst? Nur weil sie keine Maske hat?
Wir werden sie abstellen. Wir werden sie lokalisieren. Und falls nötig, werden wir sie verhaften und sie ins Gefängnis werfen.
Sie kennen die alten Beschimpfungen von Denunzianten. Nun, in diesem Fall bekommen Denunzianten Belohnungen.
Einige Leute verraten ihre Nachbarn und rufen die Polizei. Andere aber gehen ins Internet, wo Social Distance Beschimpfungen an Hässlichkeit zugenommen haben.
In einer Krisenzeit zu versuchen, in der Bevölkerung die Einhaltung der Verordnungen dadurch durchzusetzen, dass man Nachbarn und Freunde dazu bringt, einander zu misstrauen, ist genau die entgegengesetzte Taktik, die wir eigentlich bräuchten.
Wenn menschliche Gesellschaften ihre Freiheit verlieren, liegt das in der Regel nicht daran, dass Tyrannen diese weggenommen haben, sondern daran, dass Menschen sie freiwillig gegen Schutz vor irgendeiner externen Bedrohung eingetauscht haben. Das, fürchte ich, ist, was wir gerade sehen.
Dies ist ein kognitiver, dissonanter Moment, welcher in dein Gehirn eingeprägt wird. Genauso wie damals, die Great Depression oder der 11. September. Weapons of mass destruction. We are being conditioned to have the excuse. Wir werden koordiniert für unglaublich tyrannische Maßnahmen, welche gerechtfertigt werden mit: Erinnere dich an 2020. Und deine Geliebten, die sterben, die infiziert sind, sie werden als Kanonenfutter benutzt, was die ultimative Schändung ihrer Ehre und Redlichkeit ist. Und dies ist auch ein Test der Menschheit, um zu sehen, wie viel unserer Freiheiten wir loslassen werden, bevor wir endlich sagen werden, jetzt reicht's.
Benjamin Rush, ein Unterzeichner der US-Unabhängigkeitserklärung, sagte, wenn wir die medizinische Freiheit nicht in die Verfassung einbeziehen, wird die Zeit kommen, in der die Medizinbranche sich zu einer verdeckten Diktatur organisieren wird und die Kunst des Heilens auf eine Kaste Menschen zu beschränken und den anderen die gleichen Privilegien absprechen wird. Diese Zeit ist jetzt.
Nun, dies wird nicht die letzte Pandemie sein, der wir entgegensehen. Also werden wir uns für die nächste rüsten müssen. Das, würde ich sagen, wird dieses Mal Aufmerksamkeit bekommen.
Dies ist nicht der Zeitpunkt, in einem Zustand der Mobraserei die Täter zu finden und sie auf den Stadtplatz zu bringen und sie an den Schandpfahl zu stellen. Dies ist ein Moment, in dem wir erkennen müssen, dass jede Entscheidung, die heute von egal welcher Partei der Verschwörung getroffen wird, in jedem Schritt, in dem diese Entscheidung getroffen wurde, völlig sinnvoll war. Die Summe dieser Schritte hat zu Zerstörung geführt, weil sie den Kontakt zu ihren Mitmenschen verloren haben. Aber das ist eine Einladung an jeden von uns, zu prüfen, wie wir leben und wie keine einzige Entscheidung, die wir treffen, keine einzige, in keinem Augenblick, ohne Folgen bleibt. Dies ist unser Moment, um unsere Menschlichkeit zurückzugewinnen.
Our lives are shaped and guided by stories.
Unser Leben ist von Geschichten geprägt und geleitet. Die Geschichten, die uns erzählt werden, werden zu den Geschichten, die wir erzählen. Je mehr wir sie hören, desto mehr glauben wir ihnen. Wenn sie als Werkzeug verwendet werden, helfen sie uns, besser zu verstehen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wenn sie als Waffe verwendet werden, können sie tödlich sein. Eine der gefährlichsten Geschichten, die uns erzählt wurde, ist die, die ungefähr so geht. Die Menschheit ist ein gescheitertes Experiment. Wir sind Parasiten. Ein Krebs, ein Virus.
Menschliche Wesen sind eine Krankheit.
Es ist ein Mythos, der unsere Filme, unsere Musik, unsere Medien und unseren Verstand durchzieht. Wie sie sagen, wiederhole eine Lüge oft genug und sie wird wahr.
Repeat a lie often enough, it becomes truth.
Vielleicht war das Ziel des Verfassers dieser Geschichte.
Wir haben zu viel Angst, Kinder zu bekommen, weil wir das Gefühl haben, dass wir auf einen Zusammenbruch der Zivilisation zusteuern.
Die Angst schaltet den Teil unseres Gehirns aus, der darauf ausgelegt ist, Probleme zu lösen. Ohne diese Fähigkeit suchen wir nach anderen, die uns führen und retten können. Und dabei verlieren wir den Kontakt zu unserer ursprünglichsten Natur. Wir vergessen, dass wir eine Erweiterung des brillantesten und widerstandsfähigsten Ökosystems im Universum sind. Wir hören auf, Nahrung zu essen, die aus der Erde gewachsen ist, und beginnen, Produkte zu konsumieren, die von Maschinen verarbeitet werden. Wir tauschen heilende Medizin gegen schädigende Medikamente. Wir geben Liebe und Freiheit für Schulden und Abhängigkeit auf. Die gute Nachricht ist, dass unsere Geschichte noch nicht zu Ende ist. Der Höhepunkt steht noch bevor. Der Moment, in dem sich der Held aus der Niederlage erhebt. Eine Kraft erweckend, von der sie vergessen hatten, dass sie sie besaßen. Eine Kraft von innen, eine Kraft der Natur.